ACI 04, der Beweis für zukünftige Leben, Klasse 3, mit Venerable Phil Baker im Oktober 2012 via Skype. In der letzten Session, in der wir zwei Sessions gemacht haben, haben wir etwas über buddhistische Logik gesprochen. Und der Zweck der buddhistischen Logik ist, Dinge zu verstehen, die uns normalerweise verborgen sind. Dinge, die wir nicht sehen, fühlen, riechen, schmecken oder hören können. Und wir müssen Logik benutzen, um das zu erkennen. Wir werden die Logik aber auch benutzen, um Dinge zu verstehen, die für uns offensichtlich sind, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Zum Beispiel, was ist Ärger wirklich? Wie fühlt es sich an? Oder wenn wir erfahren, wie Liebe wirklich ist. Was ist die Erfahrung, wenn ich esse? Und was macht es wirklich mit mir? Solche Dinge. Normalerweise denken wir darüber nicht nach. Aber wir müssen verstehen, wie unsere Umgebung ist, um Fortschritte in der Entwicklung unseres Geistes zu machen. Das wird für uns sehr, sehr wichtig werden. Und dann haben wir noch über die drei Ebenen der Realität gesprochen. Ich habe nur ein paar davon angesprochen. Das erste Level ist das Offensichtliche. Die offensichtlichen Dinge um uns herum ist Nongyo in Tibetisch. Dann gibt es noch die verborgenen Objekte, die in Tibetisch Kokyo heißen. Und das klassische Beispiel für etwas Verborgenes ist die Leerheit. Wir nehmen die Leerheit nicht mit unseren Sinnen wahr. Wir können die Leerheit nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Aber wir müssen die Leerheit verstehen, um Nirvana erreichen zu können. Und um unsere Geistesgifte beseitigen zu können. Und das tun wir durch Logik. Und das dritte Level sind die tief verborgenen Phänomene. Und das klassische Beispiel dafür sind die Gesetze des Karma. Und das ist der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, dass wenn du etwas Spezifisches tust, dies die Ursache ist für ein spezifisches Ergebnis später. Wir können das nie verstehen, auch nicht durch Logik. Wir können eine Wertschätzung dafür für die Gesetze des Karmas bekommen. Und je mehr du daran arbeitest, umso tiefer wird die Bewunderung dafür werden. Und es wird immer tiefer werden. Ich arbeite daran seit 14 Jahren und ich habe das Gefühl, dass ich bisher nur die Oberfläche angekratzt habe. Und alle paar Monate wird mir bewusst, dass sich mein Verständnis für die Gesetze des Karma geändert haben. Das ist also der Zweck der Logik. Und wir haben über Wahrnehmung gesprochen. Der Zweck der Logik ist, korrekte Wahrnehmungen zu haben. Von verborgenen und tief verborgenen Phänomenen. Auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann haben wir über zwei Arten von Wahrnehmung gesprochen. Die direkte Wahrnehmung und die deduktive Wahrnehmung. Direkte Wahrnehmung Unsere Sinnesorgane sind direkte Empfänger. Eine direkte Wahrnehmung ist eine Wahrnehmung, bei der der konzeptemachende Geist nicht beteiligt ist, bei der kein Konzept in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist. Und wir müssen das von der deduktiven Wahrnehmung unterscheiden. Deduktive Wahrnehmung ist, wie wir über Dinge denken. Logik ist ein deduktiver, herleitender Prozess. Wir haben bestimmte Effekte, wir analysieren sie und daraus machen wir etwas Neues. Der formale Prozess dafür wird Debatte genannt. Aber das müssen wir nicht mit jemand anderem tun, wir können das mit uns selbst tun. Und es gibt einen Typ Meditation, der analytische Meditation heißt. Und in diesem Typ der Meditation debattierst du mit dir selbst in einem tiefen Zustand der Meditation. So, das waren die letzten beiden Klassen. Heute werden wir darüber sprechen, was eine korrekte Wahrnehmung ist. Korrekte oder gültige Wahrnehmung ist in der Schule, die wir studieren, die Sautantrika-Schule, die zweite philosophische Schule. Korrekte oder gültige Wahrnehmung sind im Grunde die gleiche Sache. Das Sanskritwort dafür ist Pramana und das tibetische Wort ist Zema. Also, was ist eine korrekte Wahrnehmung? Die Definition dafür ist, und die Definition ist aus dem Quelltext, es ist ein Zustand des Geistes, der frisch und irrtumsfrei ist. Oder frisch und unfehlbar. Und das ist die Definition. Sie ist sehr kurz. Wir werden jetzt über die korrekte Wahrnehmung bei verschiedenen Geisteszuständen sprechen. Ein Geisteszustand, das sind alles Geisteszustände, die nicht Pramana sind. Ein Geisteszustand ist auf Tibetisch Lokshe und das ist ein Geisteszustand, wo wir die Dinge komplett falsch sehen. Lok heißt umgekehrt oder auf links gedreht. Und wir interpretieren das als falsch. She heißt Wissen. Und Lokshe heißt umgekehrtes oder auf links gedrehtes Wissen. Oder auf die falsche Art. Diese Art der Wahrnehmung ist nicht nur falsch. Es versteht Dinge auf die entgegengesetzte Art, wie ein Objekt existiert. Das klassische Beispiel dafür ist, Dinge als blau oder gelb zu sehen, anstatt sie in ihrer normalen Erscheinung wahrzunehmen. Und das kann zum Beispiel durch bestimmte Krankheiten hervorgerufen werden. Hepatitis zum Beispiel verursacht, dass dein Blick etwas gelb gefärbt ist. Die Dinge erscheinen für dich gelb. Unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen kann das Gleiche passieren. Oder unter dem Einfluss von starken Gefühlen. Bei manchen Menschen werden die Dinge rot, wenn sie sehr ärgerlich sind. Und dann gibt es noch einen englischen Ausdruck, eventuell gibt es den auch in Deutsch. Grün vor Neid. Du bist so neidisch auf jemanden, dass die Dinge plötzlich grün sind. Das passiert nicht bei jedem, aber das ist eine falsche Wahrnehmung. Wir sehen die Dinge auf die falsche Art und Weise. Ein anderer Zustand des Geistes, der kein Mana ist, ist Zweifel. Das tibetische Wort ist Tetsam. Und das ist, wenn du nicht sicher bist über das Objekt, das du wahrnimmst. Es gibt zwei Arten von Zweifel. Es gibt eine, die zur falschen Wahrnehmung des Objektes tendiert. Und eine, wo wir eher zur korrekten Sicht des Objekts tendieren. Denk daran, Zweifel ist etwas, wo du dir nicht sicher bist über das Objekt. Ein Beispiel für die erste Art des Zweifels wäre, wenn dich jemand fragt, ist die Erde rund oder flach? Und du antwortest dann, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass sie flach ist. Also unter dem Einfluss des Zweifels siehst du das Objekt nicht korrekt. Du begreifst das Objekt nicht richtig. Es erscheint für dich nicht klar. Der dritte Zustand des Geistes, der keine gültige Wahrnehmung ist, also kein Pramana ist, ist auf Tibetisch Cheche. Und das ist, wenn du dich an ein Objekt erinnerst. Du siehst es nicht im Moment, aber du kannst dich daran erinnern, wie es aussieht. Und das ist keine gültige Wahrnehmung. Also, du hast etwas gesehen, zum Beispiel einen Film, und dann gehst du heim und du erzeugst eine Erinnerung an den Film und dann ist er auch da, aber das ist keine gültige Wahrnehmung. Und hier müssen wir sagen, es ist keine gültige Wahrnehmung des Objektes und das Objekt ist der Film. Es ist eine Art abgeleitete Wahrnehmung oder indirekte Wahrnehmung. Ein anderer Zustand des Geistes, der keine gültige Wahrnehmung ist, ist so etwas wie eine Vermutung, eine Spekulation, eine Mutmaßung, eine Annahme. Es ist etwas, wo du annimmst, du weißt es aus erster Hand, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Also unsere Meinung über andere Menschen ist meistens diese Art der Wahrnehmung. Wir wissen wirklich nichts über andere Menschen. Wir glauben, dass wir es tun. Wir verhalten uns so, als ob wir es wüssten. Aber in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Warum? Weil wir ihre Gedanken nicht lesen könnten. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist oder einen langjährigen Freund hast, für 15 oder 20 Jahre, dann weißt du wahrscheinlich sehr viel über diese Person, da ihr miteinander Umgang gepflegt habt. Aber für die meisten Leute wissen wir es einfach nicht. Aber wir nehmen an, dass wir es wissen. Und dann gibt es eine fünfte Art der Wahrnehmung, die keine gültige Wahrnehmung ist. Das ist, wenn etwas für dich erscheint, aber du nimmst es nicht wirklich wahr. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Kind, das vor dem Fernseher sitzt. Und das Kind ist wirklich vom Fernsehen gefesselt. Und die Mutter sagt, komm zum Essen. Und das Kind antwortet darauf nicht. Und dann geht die Mutter zum Kind, schüttelt es an der Schulter und sagt, hast du mich nicht gehört? Und das Kind antwortet, ja, ich habe etwas gehört, aber ich wusste nicht, was es war. Das ist eine Wahrnehmung, die keine gültige Wahrnehmung ist. Etwas taucht auf, wie zum Beispiel das Geräusch, wie die Mutter sagt, komm zum Abendessen. Und das Kind weiß es nicht. Es sagt, ich habe etwas gehört, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Also, das Sinnesbewusstsein, der Hörapparat funktioniert, aber das Objekt wird vom geistigen Apparat nicht verstanden. Der Prozess der Gedanken ist nicht da. Es wird von den Gedanken nicht verstanden. Also diese fünf Arten sind alles ungültige Wahrnehmungen. Mit Ausnahme des ersten Lokshe, wo du etwas total falsch verstehst, sind alle anderen auf eine Art und Weise undeutlich, unscharf, nicht klar. Lokshe, die falsche Wahrnehmung, ist sehr klar und es ist sehr, sehr falsch. Also wenn du wirklich sehr ehrlich deine Wahrnehmungen untersuchst, die du während des Tages hast, dann wirst du wahrscheinlich herausfinden, dass die meisten diese unscharfen Wahrnehmungen sind. Und dann wird dir wahrscheinlich auch bewusst, dass du die Menschen falsch einschätzt und beurteilst. Das heißt, du hast keine gültigen Wahrnehmungen über ihre Gedanken oder ihre Motive oder ihren Gefühlszustand. Also wir sind ja hier in der Sautantrika-Schule, aber nach der höchsten Schule, die Prasangika, hast du keine gültige Wahrnehmung, solange du nicht die Leerheit direkt erfahren hast. Also in dieser höchsten Schule sind alle unsere Wahrnehmungen keine gültigen Wahrnehmungen. Aber natürlich gibt es eine große Debatte darüber. Außerdem ist es auch wahr, dass alle unsere Wahrnehmungen gültige Wahrnehmungen sind in der höchsten Schule. In dem Sinne, dass alle unsere Wahrnehmungen durch Karma verursacht sind. Wir haben keine Wahl als das Blatt, das vor unserem Wagen durch den Wind hergetrieben wird, wenn wir auf der Straße fahren, dass wir dieses Blatt als Eichhörnchen sehen. Und wir treten auf die Bremse. Oder weichen aus, um das Eichhörnchen nicht zu überfahren. und wenn wir dann daran vorbeifahren und aus dem Fenster schauen, dann sehen wir das Eichhörnchen bzw. Erkennen, dass es ein Blatt ist. Also in der höchsten Schule ist, dass wir ein Blatt als Eichhörnchen sehen, eine gültige Wahrnehmung. Warum? Weil wir gezwungen durch unser Karma es so gesehen haben in diesem Moment. Und später sehen wir dann, oh, das ist ja eigentlich ein Blatt. Und auch das ist eine gültige Wahrnehmung. Die durch Karma verursacht wird. Und jetzt verstehen wir, dass unsere Wahrnehmung des Blattes als Eichhörnchen falsch ist. Aber zum genannten Zeitpunkt war es eine gültige Wahrnehmung. Wir sprechen darüber sehr viel. Wenn wir Karma und Leerheit im Kurs 5 und 6 genauer untersuchen, die einige von euch ja schon gemacht haben, dann verstehen wir auf eine viel tiefere Art und Weise, um was es hier eigentlich geht. In der höchsten philosophischen Schule sind Karma und Leerheit die wichtigsten Dinge, die wir verstehen müssen und wie sie Hand in Hand arbeiten. In der Sautantrika-Schule, woher diese Darstellung kommt, wie wir durch diese fünf ungültigen Wahrnehmungen gegangen sind. Deswegen bleiben wir bei der Sautantrika-Schule, weil es viel einfacher ist. Jetzt werden wir darüber über eine Person sprechen, die gültige Wahrnehmungen hat. Die Person, die gültige Wahrnehmungen immer hat, ist ein Buddha. Das heißt, sie haben keine ungültigen Wahrnehmungen irgendeiner Art. In diesem Zusammenhang bezieht sich Zemma auf eine Person, die Pramana, gültige Wahrnehmungen hat. Zemma kann entweder eine gültige Wahrnehmung sein, oder es kann eine Person sein, die eine gültige Wahrnehmung hat. Zemma selbst ist ein Geisteszustand. Es ist ein Geisteszustand, der ein gültiger Geisteszustand ist. Eine Person und ein Geisteszustand sind nicht das Gleiche. Hier referenziert das tibetische Wort eine Person, die einen Geisteszustand hat, Zemma. So ist das tibetische Wort, die für eine Person, die eine gültige Wahrnehmung hat, Zemma Kebu. Sagt Zemma Kebu. Kebu bezieht sich auf eine normale Person oder einfach auf eine Person. Ich glaube, ein Pferd kann auch eine Person sein. Zemma Kebu ist also eine Person, die gültige Wahrnehmungen hat. Also nach buddhistischer Philosophie darf ein Lehrer nichts lehren, von dem er oder sie keine Zimmer hat. Deswegen können wir sagen, dass Lord Buddha, der nur Zimmers hat, keine Lüge aussprechen kann. Lord Buddha spricht nur die Wahrheit. Und ein Zweck, die Logik zu studieren, ist, um das wirklich tief zu verstehen. Und dann durch eine Lehre von Buddha zu hören, können wir sofort eine Erfahrung dieses Themas haben. Dann sagt ihr wahrscheinlich, oh, das ist aber nett. Aber das ist wirklich sehr, sehr wichtig und tief. Wenn wir die Logik studieren, wenn wir debattieren, dann können wir wirklich schnelle Denker werden. Wir werden immer die Dinge analysieren, um herauszufinden, was unsere Wahrnehmung wirklich ist. Fragen, ist meine Vorstellung darüber korrekt oder falsch? Und so weiter. Wenn wir an diesen Punkt gelangen und wenn wir dann entscheiden, dass eine Person, es muss nicht unbedingt ein Buddha sein, nie lügen kann, und wenn unsere Logik wirklich fundiert ist und dieser Glaube ist sehr fest, dann kann wirklich eine Aussage von so einer Person uns eine Realisierung eines Themas geben. Wir müssen nicht ein Jahr lang aufs Kissen sitzen und meditieren. Nur wenn wir hören, wie dieser jemand etwas sagt, kann uns das eine Erleuchtung geben. Erkenntnis. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und man braucht sehr lange, um das zu entwickeln. Das ist aus drei Gründen sehr wichtig. Einer davon ist Nirvana. Ein anderer ist Allwissenheit. Und der dritte ist der Weg, um die beiden ersten zu erreichen. Und das ist das Thema des zweiten Kapitels des Quelltextes. Wir haben über keine der drei Komponenten ein Zimmer. Eventuell haben einige von euch das, ich weiß das nicht. Eventuell seid ihr ja alle Buddhas. Vielleicht seid ihr alle Buddhas und sitzt hier, damit ich lernen kann, darüber zu reden. Aber wir können nicht einmal sicher sein, dass diese Dinge existieren. Weiß ich, ob Nirvana existiert? Ich weiß es nicht. Ich habe in diesem Leben keine Erfahrung von Nirvana. Allwissenheit? Ich habe keine Erfahrung von Allwissenheit in diesem Leben. Der Weg, dorthin zu gelangen, ich habe ein bisschen Erfahrung darüber. Aber Pfad meint eigentlich einen Zustand des Geistes. Also der Weg, um Nirvana zu erreichen, oder der Weg, um die Allwissenheit zu erreichen, sind eigentlich Geisteszustände, die du hervorbringst, die als erstes die Geistesgifte beseitigen. sodass du Nirvana erreichen kannst. Und dann die Hindernisse für die Allwissenheit beseitigen, sodass du die Allwissenheit erreichen kannst. Alle diese Dinge sind für uns verborgen. Wir können sie nicht wahrnehmen, außer durch Erklärungen und Beweisführung. Und auch der Weg ist verborgen, so lange, bis wir anfangen zu praktizieren. Und dann wird uns der Weg offengelegt. Er ist nicht mehr verborgen. Wir können ihn plötzlich mit einer gültigen Wahrnehmung sehen, mit unserem geistigen Bewusstsein. Die Definition von Nirvana ist die Beendigung all unserer Geistesgifte, so dass sie nie wieder auftauchen werden. Die Beendigung, also das Ende von etwas. Nirvana ist eine Beendigung, es ist also das Ende von etwas. Es ist das Ende unserer Geistesgifte. Und wir legen sie eine nach der anderen ab. Die Beendigung ist von der Art und Weise, dass wenn du alle Samen beseitigst, die Eifersucht in dir erzeugen, dann kann Eifersucht niemals wieder in dir auftauchen. Es wird niemals wieder Sie wird niemals wieder in deinem Geiste sein. Warum? Weil es keine Samen mehr gibt, die sie verursachen. Warum werden wir ärgerlich? Warum werden wir eifersüchtig? Warum haben wir vor etwas Angst und so weiter? Das ist, wenn immer eines von diesen Gefühlen in uns aufsteigt, machen wir genau das Falsche und sehen den gleichen Samen wieder, der gerade gereift ist. Wenn dein Chef dich anschreit und du zurückschreist, dann hast du den Samen gepflanzt, dass dein Chef dich wieder anschreien wird. Also wenn für dich die Zeit kommt, dass wieder etwas auftaucht, wo du normalerweise ärgerlich wirst und du dann nicht ärgerlich wirst, dann pflanzt du den Samen, dass es wieder auftaucht, nicht. Und wenn du eben an diesen Punkt kommst, wo du die Samen nicht wieder pflanzt, weil du nicht ärgerlich wirst, wenn die Samen reifen, die dich eventuell ärgerlich machen könnten, und dann werden sie wahrscheinlich einfach alle verschwinden. Und du wirst wahrscheinlich nie wieder ärgerlich werden. Warum? Weil du keine Samen hast, die das geschehen lassen. wenn du ein Gärtner oder Bauer bist und du hast Weizensamen gesät, dann wirst du Weizen bekommen. Und wenn der Weizen reif ist, dann isst du alles auf oder gibst es weg oder machst auch beides. Und wenn dann kein Weizen mehr übrig ist, hast du keinen Weizen mehr, um die nächste Ernte auszusäen. Deswegen wirst du keinen Weizen mehr haben. So funktioniert das. Nirvana ist die Beendigung aller deiner Geistesgifte. Wenn der letzte Samen für das letzte Geistesgift beseitigt ist, dann bist du in Nirvana. Und das kann in einem Leben geschehen. Du wirst eine Person sein, wenn das passiert. Und wenn das passiert, heißt es, du hast Nirvana mit etwas übrig. Was ist das Übrige? Dein Körper. Dein Körper ist das Ergebnis von kontaminiertem Karma. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, für dich zu sterben, dann wirst du in Nirvana sein, ohne etwas übrig. Du hast keinen Körper, du hast nur diesen Geist, der über die Glückseligkeit meditiert. Für den Rest der Ewigkeit. Und das ist Nirvana. Kein Leiden mehr. Niemals wieder für dich. Allwissenheit ist der Zustand, alles zu wissen. Allwissenheit ist der Geist eines Buddha. Ein Buddha weiß alles, ohne jegliches Hindernis. Da ist keine Begrenzung bezüglich Zeit oder Raum. Alle Wahrnehmungen sind gültig, korrekt, die ganze Zeit. Und das ist Allwissenheit. Allwissenheit ist die Beseitigung der Hindernisse zum Wissen. Auf dem Weg der Bodhisattvas, den die meisten von uns gehen, ist die erste Sache, die du tust, deine Geistesgifte zu beseitigen. Wenn du die direkte Erfahrung der Leerheit hast, dann betrittst du die erste Ebene der Bodhisattva-Welt. Und es gibt 10 davon. Auf den ersten 6 Ebenen reinigst du die 6 Perfektionen. Im 7. Bodhisattva-Level bist du auf der gleichen Stufe wie jemand, der Nirvana erreicht hat, der nicht auf dem großen Weg ist. Das heißt, du hast all deine Geistesgifte beseitigt. Und was du auf Level 7, 8, 9, 10 tust, ist die Hindernisse zur Allwissenheit beseitigen. Und in der 10. Ebene, wenn du das letzte Hindernis zur Allwissenheit beseitigst, dann bist du einfach ein Buddha. Einfach so. Und der Weg ist ein ganz bestimmter Geisteszustand, der es dir erlaubt, Hindernisse und Begrenzungen zu beseitigen. Also diese drei Dinge, Nirvana, Allwissenheit und der Weg, sind der Grund dafür, dass wir verstehen müssen, was Pramana ist. Und dass wir Logik benutzen, um die Dinge zu verstehen, die wir nicht direkt sehen. Durch unsere Sinne. Wir haben auch über Zweifel gesprochen. Selbst wenn du glaubst, dass es eventuell Nirvana gibt und dass es eventuell Allwissenheit gibt, hast du wahrscheinlich Zweifel. Ja, ich glaube, dass es Zweifel gibt. Wenn du das erste Mal davon gehört, als du das erste Mal davon gehört hast, hast du wahrscheinlich gesagt, naja, komische Sache. Und du warst dir wahrscheinlich nicht sicher. Da hattest du wahrscheinlich die erste Art des Zweifels, der zur falschen Wahrnehmung tendiert. Und jetzt hoffentlich als Ergebnis der Kurse, die du machst, denkst du wahrscheinlich, dass Nirvana und Allwissenheit wahrscheinlich existieren. Ich glaube das. Und dieser Glaube wird immer stärker und stärker werden. Und jetzt, um eine gültige Wahrnehmung von diesen Dingen zu entwickeln, musst du Logik verwenden, um dich selbst zu überzeugen, dass sie wirklich existieren. Und um auch eine Vorstellung davon zu bekommen, was sie wirklich sind. Wir haben in der letzten Klasse über zwei Arten von Zemma gesprochen. Direkte Wahrnehmung und deduktive Beweisführung. Eine direkte Wahrnehmung hängt nicht von deduktiver Beweisführung ab. Zum Beispiel, wenn du einen Stift anschaust, der blau ist, dann hast du eine direkte Wahrnehmung von Blau oder von irgendeiner anderen Farbe, die der Stift hat. Du hast eine direkte Wahrnehmung eines Zylinders und anderer Dinge. Du verlässt dich nicht auf Beweisführung, um das zu sehen. Und dann kommt in deinen Geist das Ding Stift. Ja, genau, das ist ein Stift. Und das in sich ist eine direkte geistige Wahrnehmung. Es ist keine direkte Wahrnehmung von Stift. Aber die Tatsache, dass du es als Stift benannt hast und du dir auch dessen bewusst bist, das ist eine direkte Wahrnehmung. Du musst es nicht mit dir selbst argumentieren, dass das ein Stift ist. stellt sich heraus, dass es ein sehr blitzschneller Prozess im Geiste ist, durch den du hindurchgehst, um Stift, Pferd, Frau zu identifizieren. Und es passiert in einem Bruchteil einer Sekunde. Und der Geist ist da wirklich stark involviert und darüber sprechen wir ja später. Also das ist eine direkte Wahrnehmung. Direkte Wahrnehmungen sind nicht von Beweisführung abhängig. Wenn du die direkte Erfahrung der Leerheit hast, dann erfährt das Bewusstsein des Geistes das direkt. Die konzeptionelle Maschine ist in diesem Moment nicht beteiligt. Du erfährst Dinge einfach direkt in deinem Geistes, in deinem Geist. Es braucht viel Vorbereitung, um dorthin zu gelangen. Aber du kannst Dinge mit deinem Geist direkt erfahren. Und das erste Ding, was du auf diese Art und Weise erfährst, ist die Leerheit. Und dann haben wir noch die deduktive Beweisführung. Die deduktive Beweisführung ist von der Beweisführung abhängig. Und es ist von guten Argumenten abhängig. Und außerdem gibt es drei Arten von deduktiver Beweisführung. Der erste Typ ist die logische Beweisführung. Und das wird benutzt, um Dinge zu verstehen, die für uns verborgen sind. Darüber haben wir jetzt schon mehrmals gesprochen. Der zweite Typ von hergeleiteter Beweisführung ist das Vertrauen oder der Glaube an eine Autorität, in eine Autorität. Und das wird benutzt für tief verborgene Phänomene. Zum Beispiel die Gesetze des Karma. Eine Person mit Autorität erzählt uns über tief verborgene Phänomene. Und dann benutzen wir Beweisführung, um uns selbst zu überzeugen, dass die Autorität nicht lügen kann. Das Beispiel, das ich euch bereits gegeben habe, ist, sind die Gesetze des Karma. Und auf wen verlassen wir uns? Lord Buddha. Er hat erklärt, wie die Dinge funktionieren. Und die dritte Art der deduktiven Beweisführung ist etwas, was wir Konvention bezeichnen. Das ist, wenn sich alle über etwas Bestimmtes verständigen oder einigen. Wenn man sich über etwas einigt, dann ist es eigentlich eine akzeptierte Tatsache, über was sich die Menschen verständigt haben. Zum Beispiel bezeichnen wir das Ding, mit dem wir schreiben, einen Stift. Und wenn wir dann Stift hören, wissen wir, von was gesprochen wird. Und unser Leben ist zum großen Teil genau das. Selbst wenn wir über etwas nachdenken, ist es, wie wenn wir in unserem Geiste eine Diskussion führen.
Wenn wir Konzepte, Bezeichnungen verwenden, benennen wir das oft als Label, Kennzeichnung. Es ist wie ein Preisetikett im Supermarkt. Aber eine Kennzeichnung ist etwas mehr als das. Es ist wie eine Vorlage, die wir verwenden, um die Daten, die unsere Sinne empfangen und wir hereinbekommen, zu organisieren. Und das sind Konzepte. Und wenn ich euch wirklich davon überzeugen könnte, dass es so etwas wie Nirvana gibt und es existiert, so dass ihr ein Zimmer über Nirvana hättet, dann würde sich euer Leben verändern. Du würdest es als Tatsache anerkennen und wissen, auf einer intellektuellen Ebene, dass du nicht sterben musst, dass du nicht leiden musst. Nirvana ist die Beseitigung all deiner Geistesgifte. Unsere Geistesgifte verursachen unseren Tod. Also, wir müssen nicht sterben. Wir können an den Punkt gelangen, wo wir auf unseren Arm gucken, der jetzt mit ganz vielen Sachen bedeckt ist. Wahrscheinlich ist er etwas haarig, hat ein paar Punkte. Und wenn wir diesen Arm angucken, könnte er sich auch in einen Arm aus Licht verwandeln. Es gibt nichts, was sagt, dass es nicht so sein könnte. Was wir jetzt sehen, ist uns durch unser Karma aufgezwungen. Wir könnten genauso gut eine Pfote angucken. Das würde uns durch unser Karma aufgezwungen werden. Wir gucken nicht auf eine Pfote, wir gucken auf einen Arm. Genauso gut könnten wir auf den Arm eines erleuchteten Wesens gucken. Auf einen Lichtkörper. Das ist wirklich möglich. So, das waren die Themen der heutigen Klasse. Es war kurz, aber sehr, sehr tiefgründig. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich Zeit mit der Lektüre zu verbringen. Denkt darüber nach und geht wirklich immer und immer und immer und immer wieder über die Inhalte. Meditiert darüber, damit ihr wirklich einen guten Grund dafür seht, warum Logik so wichtig ist. Wir haben bisher noch nicht besprochen, wie man es benutzt oder wie es funktioniert, aber das werden wir noch tun. Aber um das zu tun, braucht ihr wirklich einen guten Grund, warum ihr den Aufwand betreiben wollt. Und ich hoffe, ich habe euch ermutigt, das zu tun. Falls es Fragen gibt, dann stellt sie bitte jetzt. Frage: In der Lektüre wird manchmal das Wort gültige Wahrnehmung und manchmal das Wort korrekte Wahrnehmung verwendet. Bedeutet es das Gleiche oder gibt es einen Unterschied? Antwort: Sie bedeuten das Gleiche. Wahrscheinlich werde ich dich jetzt verwirren. Das Wort Pra in Pramana bedeutet typischerweise frisch. Wie etwas, was du gerade aus dem Ofen genommen hast oder einen Apfel, den du gerade frisch vom Baum gepflückt hast. Es ist frisch, es ist neu. In der Sautantrika-Schule ist eine gültige Wahrnehmung eine Wahrnehmung, die frisch ist. Es hat sich dir gerade gezeigt. In der Sautantrika-Schule, wenn du eine gültige Wahrnehmung hast, zum Beispiel, wenn du einen Stift vor dein Auge hältst und dann Stift sagst, der erste Moment, ein Moment ist der 64. Teil eines Fingerschnippens, ist ein Pramana, weil es frisch ist. Es ist gerade passiert. Und die nachfolgenden Momente sind keine gültigen Wahrnehmungen. Wir besprechen das in diesem Kurs nicht wirklich, weil es keinen großen Unterschied macht. Aber in der Sautantrika-Schule, Pramana ist nur der erste Moment einer Wahrnehmung. Und dann ist es nicht mehr frisch. In der Prasangika-Schule und in den Schulen darunter, also den mittleren Wegschulen, ich denke, wir können Prasangika-Schule sagen, die gehen alle zu der Idee von frisch. Pra bedeutet sowohl gültig als auch korrekt. Die Prasangika-Schule sagt, dass jede Wahrnehmung, die du hast, gültig ist, weil die Wahrnehmung aufgrund deines Karmas passiert. Es kann nichts anderes sein. Der Unterschied zwischen der Sautantrika und der Prasangika-Schule hat damit zu tun, wie sie das Wort Pra verwenden. Also ihr Verständnis, was Pramana bedeutet. In den unteren Schulen ist Pramana einfach eine frische Wahrnehmung. Damit sie gültig und korrekt ist, muss sie frisch sein. Wenn sie über gültig oder korrekt sprechen, sprechen sie darüber. In der Prasangika-Schule, wenn sie gültig oder korrekt sagen, sprechen sie über die Tatsache, dass alle Wahrnehmungen gültig oder korrekt sind, weil es uns so erscheint, weil es durch unser Karma uns aufgezwungen wird. Diese Unterschiede können uns sehr verwirren, weil per Definition wir Dinge nicht als gültig wahrnehmen. Aber in der Prasangika-Schule sind sie gültige Wahrnehmungen, weil sie uns durch unser Karma aufgezwungen werden. Für diese Person. Also, um deine Frage zu beantworten, gültig und korrekt sind das Gleiche. Weitere Frage. Das führt mich zu einer weiteren Frage, wenn wir über gültige Wahrnehmung sprechen. Und du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Sagst du, es ist objektiv, wenn ich als Individuum etwas wahrnehme? und das meine Realität erzeugt. Und das ist immer objektiv, wie die eine Schule sagt. Aber dann gibt es keine objektive Realität, über die wir gesprochen haben. Dann gibt es keine falsche Wahrnehmung. Sprechen wir über Objektivität, oder? Antwort: Alles im Buddhismus ist subjektiv. Das bedeutet, alles wird vom Geist gehalten. Der Geist ist das Subjekt. Im Tibetischen heißt das Yuchen, das heißt das Subjekt, das ein Objekt hält. Es hat ein Objekt. Yu ist das Objekt, das Ding da draußen. Aber das Subjekt, Yuchen, hält das Objekt. Deswegen ist alles subjektiv vom buddhistischen Standpunkt. Alles, was wir wahrnehmen. In den unteren Schulen gibt es da draußen etwas, was wir versuchen wahrzunehmen. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Aber in der höchsten Schule, der Prasangika-Schule, ist selbst das, was da draußen ist, eine Projektion unseres Karmas. Es ist das Ergebnis unseres Karma. Das heißt nicht, dass es nicht real ist. Ich meine, wenn du vor die Tür gehst, dich auf die Autobahn stellst und ein LKW daherkommt und er dich umfährt, dann bist du eine Projektion, dann ist der LKW eine Projektion und auch, dass er dich umfährt, ist eine Projektion. Und dann wirst du ins Krankenhaus gebracht durch einen projizierten Krankenwagen und du wirst von projizierten Ärzten behandelt und du bezahlst dann mit projiziertem Geld, was du in deiner Tasche hast. Alle diese Dinge sind real, aber sie sind auch eine Projektion deines Geistes bzw. deines Karmas. Also um auf den Punkt zu kommen, es ist subjektiv. Frage: Gibt es einen Weg zu Nirvana ohne Allwissenheit? Antwort: Ja. Laut Lam Rim gibt es drei Arten von Praktizierenden. Die erste Stufe sind die Praktizierenden, die einfach eine gute Wiedergeburt erreichen wollen. Die wollen als Mensch wiedergeboren werden oder als einer der zwei Arten von Freudewesen. Aber nicht als Tier, hungriger Geist oder der Hölle. Das ist die erste Stufe. Sie wollen einfach nur eine gute Wiedergeburt. Das ist alles, was sie fertigbringen. Die zweite Stufe sind die Menschen, die genug vom Leiden haben und die wollen raus. Und deren Ziel ist Nirvana. Die Beseitigung aller Geistesgifte. Und wenn sie das erreicht haben, dann haben sie keine Wiedergeburt oder Leiden mehr. Sie sind dann einfach in der Glückseligkeit für den Rest der Ewigkeit. Und auf der dritten Stufe versteht man, dass die Welt so für mich nicht funktioniert und dass die Welt auch für niemanden anderen funktioniert. Und dass alle Menschen, die mich umgeben, meine Mutter waren in meinen früheren Leben. Davon gibt es eine Unzahl. Und ich habe nichts unternommen, um ihre Güte zurückzuzahlen, die mir diese Mütter gezeigt und gegeben haben. Deswegen werde ich mich bemühen, erleuchtet zu werden, und ich werde auch sie aus dem Leiden befreien. Das ist die dritte Stufe. Und das sind die Leute, die Bodhisattvas sind. Und das ist der einzige Weg, um Allwissenheit zu erreichen, das Wohl aller Lebewesen hauptsächlich im Geiste zu haben. Wenn du es nur für dich selbst tust, das funktioniert, dann erreichst du Nirvana. Aber wenn du es auch für alle anderen tust, kannst du auch die Hindernisse zur Allwissenheit beseitigen und die Allwissenheit erreichen. Frage: Würde ein Buddha die Verkörperung des Mitgefühls jemals eine Person verurteilen? Antwort: Ja. Warum? Weil sie gültige Wahrnehmungen haben von dieser Person. Urteilen bedeutet, ihre Situation zu erfassen. Und wie der Buddha selbst darauf reagieren sollte. Sie lieben uns zu keinem Zeitpunkt nicht. Das meint Urteilen in diesem Zusammenhang. Sie lieben uns immer. Sie zeigen immer Mitgefühl. Frage: Aber ist es nicht so, dass man immer urteilt, wenn man eine Entscheidung trifft? Antwort: Also wenn wir Urteilen benutzen, um zu sagen, der Typ spinnt oder dumm, blöd, dann ist das ein Urteil über ihren Charakter. Und das Problem ist, wir wissen es nicht. Als Bodhisattvas müssen wir allen Menschen immer helfen. Wenn wir sehen, dass eine Person ausgeraubt wird, dann gehen wir und helfen. Das Beispiel, das Geshe-la immer gibt, ist, du gehst eine Straße entlang und dann ist da eine Frau und jemand versucht, ihr die Geldbörse wegzunehmen. Dann musst du gehen und helfen. Als ein Bodhisattva. Also, du weißt nicht, was zwischen den beiden wirklich vorgeht. Es könnte ja sein, dass die Frau eine Fernbedienung für eine Bombe im nächsten Gebäude in der Geldbörse hat. Und der Mann, der versucht, die Geldbörse ihr wegzunehmen, weiß das. Und es gibt noch andere Szenarien, die möglich sein könnten. wir wissen nicht, was eigentlich passiert. Wir machen normalerweise eine ziemlich schnelle Beurteilung. Das ist ein Dieb, er ist der Schlechte und er versucht, die Geldbörse von dieser unschuldigen Person zu stehlen. Und das ist ein Urteil. Und wir müssen handeln, entsprechend dem, wie sich die Dinge uns darstellen. Es stellt sich uns so dar, dass dieser Mann versucht, die Geldbörse zu stehlen. Dann müssen wir gehen und helfen. Wenn es sich dann herausstellt, dass du ein Fehlurteil gefällt hast und die Frau wirklich eine Fernbedienung in der Tasche hat, dann wirst du das schnell genug erfahren. Aber du stehst nicht einfach nur da und gehst im Geiste durch all die möglichen Szenarien, um herauszufinden, soll ich jetzt etwas tun oder nicht, mit dem Schluss, dass du nicht weißt, was los ist und du einfach nichts tust. Du musst handeln. So, über was Lord Buddha gesprochen hat, ist verurteilen und nicht einschätzen. Dieses Verurteilen, auf was sich Lord Buddha hier bezieht, ist zum Beispiel, dieses Beispiel gab Lord Buddha selbst, dass er in einem früheren Leben einen anderen Mönch verurteilt hat, dass er falsche Dinge lehrt. Und er hat diese Ansicht über eine lange Zeit aufrechterhalten. Ein weiteres Beispiel dafür ist der Wahlkampf. Ich glaube, euer Wahlkampf dauert nicht so lange wie der in Amerika. Wir sind im Moment in der Mitte eines Präsidentschaftswahlkampfes. Der dauert bei uns fast 2 Jahre. Und du bekommst eine ziemlich starke Dosis, was die Kandidaten übereinander sagen. Und wir entwickeln Meinungen über die Kandidaten. Und wenn wir nicht wirklich herausfinden, ob etwas wahr ist oder nicht, dann haben wir die beiden oder 4 Personen verurteilt. Wir müssen Logik verwenden, um herauszufinden, was ist die Position dieser Person wirklich. Und dann stellt sich heraus, dass sie eigentlich gar keine Position haben. Sie sagen eigentlich nur, warum die andere Person schlecht ist. Und das hilft nicht wirklich weiter. Aber genau das sind diese Dinge. Ist Obama der bessere Kandidat als O'Reilly? Ich glaube, keiner weiß es. Die meisten Leute sind nicht von dem überzeugt, was die Kandidaten sagen, aber sie sind davon überzeugt, was der Gegner sagt. Weil Rami sagt, Obama ist schlecht, und Obama sagt das gleiche über Rami. Und es gibt Leute, die das glauben und diese verurteilen. Sie haben es nicht weiter recherchiert. Und sie werden wirklich sehr schlechte karmische Konsequenzen davon haben. Wir müssen vorsichtig sein. Frage. Wir reden über Dinge wie Nirvana und Wiedergeburt. Wie bekomme ich eine gültige Wahrnehmung, was diese Objekte sind? Antwort. Ich glaube, es ist, schau wirklich in dein Herz und frag dich, kann ich wirklich mein Leben der Hilfe anderer Menschen widmen? Und wenn du das kannst, dann ist Allwissenheit dein Ziel. Wenn du das nicht kannst, aber du hast genug vom Leiden, dann widmest du dich dem Ziel, deine Geistesgifte zu beseitigen. Wenn du deine Geistesgifte beseitigst, dann kannst du für Nirvana als auch für Allwissenheit gehen, weil es bei der Beseitigung der Geistesgifte das Gleiche ist. Es wird sich relativ schnell herausstellen, ob du wirklich für die Allwissenheit als Ziel dir setzt, weil diese Geisteshaltung von Bodhicitta oder Erleuchtung sehr stark ist und sehr mächtig. Und es verändert die Energie des Karmas, das du erzeugst. Wenn du deine Gelübde einhältst und versuchst, deine Geistesgifte zu beseitigen. Aber grundsätzlich musst du dich fragen, was kann ich tun? Was ist meine Geisteshaltung? Und das ist das, was du dir als Ziel setzt. Du machst die restlichen Kurse, du entwickelst eine Meditationspraxis, du praktizierst, damit du wirklich deinen Geist beobachten kannst. Weil der Geist ist die Ansammlung des Karmas, das du hast. Und das musst du wissen, um die Samen, die noch nicht gereift sind, loszuwerden. Und neue Samen pflanzt du, wenn du Gelübde nimmst und diese Gelübde einhältst. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist das Thema vom Kurs 7. Okay, das war's dann für heute.